Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Die Corona-Krise, sie zeigt überdeutlich, was eigentlich schon vorher hätte klar sein können, dass Pfleger und Pflegerinnen eine der gesellschaftlich wichtigsten Gruppen überhaupt für Deutschland sind. Und sie haben noch eine traurige Besonderheit. Ihre Bedeutung steht in einem krassen Missverhältnis zu ihrem Lohn, den Arbeitsbedingungen und der Anerkennung, die sie bekommen. Einer, der schon lange dafür kämpft, dass das anders wird, ist Benjamin Jäger. Mit anderen Mitstreitern will er im Mai eine eigene Gewerkschaft für Pflegeberufe gründen. Eine Idee, die bereits weit vor der Corona-Krise entstanden ist. Guten Tag, Herr Jäger.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben bereits ja in diversen Einrichtungen wie Kliniken und Altenheimen gearbeitet. Zurzeit sind Sie in einer Klinik in Essen und machen parallel Ihren Bachelor in Pflege. Wie sehr ist die Corona-Krise bereits in Ihrer Klinik angekommen?
Also wir haben das Glück, dass wir bisher, zumindest war das bis gestern noch der Stand, zwar Verdachtsfälle hatten, die sich aber nicht bestätigt haben. Aktuell ist es so, dass die ganzen Corona-Patienten zunächst im Universitätsklinikum in Essen aufgenommen werden, die sich dafür auch vorbereitet haben. Wir selber haben auch schon viele Vorkehrungen getroffen. Bei uns werden noch keine elektiven Patienten mehr aufgenommen. Wir haben beispielsweise auch eine ganze Station leergeräumt, um dort dann eben eine Isolationsstation zu installieren mit einem auch dafür zusammengestellten Team, um eben dann darauf vorbereitet zu sein, zunächst mal, wenn die ersten Patienten kommen.
Was heißt elektive Patienten?
Elektive Patienten sind Patienten, die einbestellt werden zu Operationen, die zwar geplant sind, die jetzt aber keine Notfall- oder notwendigen Operationen sind oder sozusagen, die man ein bisschen verschieben könnte.
Haben Sie Sorge vor dem, was da in naher Zukunft auf Sie zukommen könnte?
Es kommt natürlich auf die Anzahl an der Patienten, die wir tatsächlich haben. Und es gibt ja nach wie vor viele Neuansteckungen. Und wir können es eigentlich noch nicht abschätzen, wie es am Ende aussieht. Wir fürchten uns natürlich vor italienischen Verhältnissen, aber zurzeit ist es nicht absehbar.
Sie kämpfen ja schon länger für bessere Arbeitsbedingungen von PflegerInnen. Glauben Sie, dass Sie durch die Corona-Krise jetzt vielleicht auch mehr Gehör finden?
Ich glaube, dass eine neue Diskussion gestartet werden muss. Und zwar über eben die systemkritischen Berufe und Berufe, die nicht systemkritisch sind und eben das Verhältnis von diesen zueinander. Ich denke da beispielsweise an Personen, die locker das Doppelte verdienen von dem, was eine Pflegefachkraft verdient, die jetzt aber einfach so zu Hause bleiben kann, während die Pflegefachkraft jeden Tag 8 Stunden am Bett steht.
Man hört viele gruselige Geschichten von Menschen, die in der Pflege arbeiten. Nicht alles kann, will man auch glauben. Was haben Sie erlebt, wo Sie sagen, das geht eigentlich gar nicht?
Das sind einige Dinge, die ich schon erlebt habe tatsächlich. Jetzt weniger im Krankenhauskontext. Ich war beispielsweise einmal über eine Zeitarbeitsfirma tätig, neben meiner Ausbildung, und wurde dann in ein Wohnheim geschickt. Für Patienten oder Bewohner, viele waren tracheostomiert und brauchten halt eine intensivere Betreuung. Der Zustand war so dort, dass die einzige Person, die richtig Ahnung hatte, war eine Auszubildende vom Stammpersonal, dann eine Pflegehilfskraft. Und alle anderen Mitarbeiter wurden von verschiedenen Zeitarbeitsfirmen eingekauft. Davon war dann eine examinierte Fachkraft mit einer 3-jährigen Ausbildung. Von vornherein sagte ich, übernehme für nichts die Verantwortung, weil das ein katastrophaler Zustand gewesen ist. Wir kannten alle die Bewohner nicht. Wir hatten kaum Material. Also ich musste einen Bewohner mit einem Bettlaken abtrocknen, weil einfach nichts da war. Zwischendurch hat einer der Zeitarbeitskollegen, gekündigt und gesagt, ich gehe jetzt, ich mache das hier nicht mehr mit, sodass wir nochmal weniger Leute waren. Naja, in solchen Häusern ist dann die Ansage morgens, mach mal. Und das ist schon sehr gefährlich. Und das ist schon sehr traurig, weil ich das aus einigen Häusern auch kenne, dass es tatsächlich so ist, dass die nur noch über Zeitarbeitskräfte am Laufen gehalten werden, weil das Stammpersonal ausgefallen ist aus verschiedenen Gründen oder gekündigt hat. da gibt es schon viele gefährliche Situationen und auch Situationen, die überhaupt nicht gehen, auch von der Qualifikation her der Leute. Es gibt ja auch verschiedene Stufen, wenn man so will. Dann gibt es die examinierten Fachkräfte, dann gibt es ausgebildete Pflegehilfskräfte, dann gibt es angelernte Kräfte. Und manche angelernte Kräfte, die schon lange in so einem Heim arbeiten oder in so einem Haus arbeiten, denen wird nach einer gewissen Zeit auch mehr zugemutet, auch wenn sie dafür keine Expertise haben. Hm. Und sie wollten
ja,
sagen.
Und Grund für diese durchweg schlechten Bedingungen ist vermutlich bei vielen das fehlende Geld. Heißt das dann auch, tendenziell ist es in Häusern, wo es vor allem darum geht, mit der Pflege von Menschen Gewinne zu erzielen, am schlimmsten?
Also grundsätzlich ist es ja immer das Ziel von einem Unternehmen, irgendwie Gewinne zu erzielen. Das ist ja jetzt erstmal nichts Verkehrtes. Das problematisch wird es dann, wenn die Gewinne auf Kosten der Menschen generiert werden. Und das betrifft nicht nur privatwirtschaftliche Bereiche, das betrifft auch kirchliche Träger, die sich diesem monetären Druck, nenne ich das jetzt mal, beugen, aus Angst davor, den Anschluss zu verlieren. Es ist aber schon auffällig, es sind häufig Träger, die mehrere Häuser haben. Mhm. Also ich habe es noch nicht erlebt bei einem Träger, der irgendwie nur ein Haus hat oder das als Einzelunternehmen, als GmbH oder wie auch immer aufgestellt wurde. Ich habe das eher immer dann in diesen Bereichen erlebt, wo es einen Träger gab mit als Kette oder der verschiedene Häuser hatte, wo dann die Strukturen auch nicht mehr so übersichtlich gewesen sind.
Was kann der Staat, der Gesetzgeber tun, damit die Situation insgesamt besser wird?
Also der Staat kann zunächst einmal seine Kontrollpflicht stärker wahrnehmen. Dazu gehört auch, dass es möglich sein muss, solche Mängel an irgendeiner Stelle zu melden. Also das funktioniert zwar, also es gibt auch diese Stellen, man kann da dann die E-Mail hinschreiben, man erfährt aber in der Regel auch nicht, was dabei rumgekommen ist. Ich habe das selber mal versucht in einem Fall, ich habe nie eine Antwort bekommen. Was ich viel wichtiger finde, inwiefern haben die Pflegenden, was ja auch für mich relevant ist oder für uns als Gewerkschaftsgründer, inwiefern haben die Pflegenden den Willen zu gestalten, so ihren eigenen Arbeitsplatz zu gestalten in irgendeiner Form und ihr eigenes Berufsbild zu gestalten und aufrechtzuerhalten.
Das heißt, Sie wünschen sich da auch mehr Engagement von den Pflegenden selbst?
Auf jeden Fall. Denn die Erfahrung zeigt ja, die letzten 40, 50, 60, 70 Jahre, die Forderungen sind ja immer die gleichen geblieben. Ne? Ganz grob gesagt, Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Druck und viele andere Dinge. Was sich aber nicht verändert hat, ist der Organisationsgrad oder der Protest der Pflegenden. Also ich habe neulich eine Zahl gelesen, es gibt einen Organisationsgrad von Pflegenden von 10-15%. Hm. Ich glaube, das bezog sich primär auf den gewerkschaftlichen Sektor. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir 85-90% haben, die überhaupt nicht organisiert sind. Mhm. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum? Wo kommt dieser Verdruss her? Oder wo ist da dieser Gestaltungswille, etwas für sich zu tun und seine Berufsgruppe und auch den Patienten gegenüber?
Der Pfleger Benjamin Jäger. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.